Mittwoch, 26. August 2026. Ein Privatjet aus Kalifornien setzt in Birmingham auf. An Bord ein Prinz, eine Herzogin, zwei Kinder und zwei Hunde. Keine Kamera am Rollfeld, kein Statement, kein Palastbanner, nur ein ganz kleiner Konvoi mit abgedunkelten Scheiben, der in Richtung Cotswolds verschwindet. Klaus, 6 Jahre nach dem sogenannten Maxit ist Harry wieder da. Prinz Harry. Wie nennen wir das? Heimkehr?
Naja, ich nenne das erstmal eine Landung. Heimkehr ist ein warmes Wort und warme Wörter sind bei diesem Paar traditionell die teuersten. Ich hätte einen anderen Vorschlag, Alex. Standortwechsel.
Und ich sage, da stehen vor allem ein 7-jähriger Junge und ein 5-jähriges Mädchen, die ihren Großvater bis vor 7 Wochen 4 Jahre lang überhaupt nicht gesehen haben.
Na, dann haben wir ja ein Thema. Ja,
richtig.
England at its best. Der große Britpod.
Mit Alexander Klaus Stecher und
Klaus Behling.
Also fangen wir doch mal mit dem an, was gesichert ist. Bei den Sussexes ist das erfahrungsgemäß der kleinere Teil der Berichterstattung. Also am 26. August berichtete die BBC, dass die Familie privat aus Kalifornien einfliegt. Ein Sprecher des Paares wollte den Umzug nicht kommentieren. 2 Dinge hat die BBC ausdrücklich bestätigt. Erstens, sie ziehen nicht in eine königliche Immobilie. Und zweitens, sie kehren nicht als arbeitende Mitglieder der Royals zurück.
Und britische Medien sprechen von einem verlängerten Aufenthalt, nicht von einer dauerhaften Übersiedlung. Das Haus in Montecito wird nämlich behalten. Die Immobilie in Portugal wird behalten. Wer 3 Adressen hat, ist nicht heimgekehrt. Der hat eine dazu gebucht.
Nur ein Kind meldet man nicht in einer britischen Schule an, wenn man im Frühjahr wieder weg will, oder? Archie ist in Year 3 eingeschrieben, Lilibet in Year 1. Schulbeginn war schon im September. Die Royal-Autorin Katie Nicholl sagt, die Anmeldung an einer privaten Prep-School deutet darauf hin, dass eine langfristige Sache im Spiel sei.
Oder auf einen Wartelistenplatz, der gerade frei wurde. GB News hat berichtet, der Zeitpunkt sei auch deshalb vorgezogen worden, weil an prominenten Schulen plötzlich Plätze verfügbar waren. Sieh mal an. Das ist doch keine Sehnsucht nach der Heimat, das ist ein Kalender.
Die ehrliche Antwort, wir wissen es nicht genau. Und das ist diesmal Absicht, nicht Unfähigkeit der Presse.
Ich habe Bilder des neuen Zuhauses gesehen. Wo es liegt, sagen wir aus naheliegenden Gründen nicht. Was ich sagen kann, es steht in den Cotswolds. Es ist ein Farmhaus aus dem 18. Jahrhundert. Es hat einen Pool und es ist vor allem eines, außergewöhnlich privat.
It's a very beautiful place. It's an 18th century farmhouse. It has a swimming pool. And most tellingly, it's incredibly private.
Und dazu kursiert eine Grundstücksgröße von rund 83 Acres, also etwa 34 Hektar.
34 Hektar Privatsphäre, das muss man sich mal vorstellen. Ich erinnere nur daran, dass Frogmore Cottage im Windsor Park stand, vom Steuerzahler renoviert, wohlgemerkt, von den Sussexes mit 2,4 Millionen Pfund zurückgezahlt und dann geräumt. Jetzt zahlt man Cotswolds-Preise. Das ist die teuerste Form von Unabhängigkeit, die ich kenne.
Und die logischste. Die Cotswolds sind für Harry ja kein fremdes Terrain. Das Paar hatte eine seiner ersten Verabredungen in Soho Farmhouse bei Chipping Norton. Meghan feierte dort ihren Junggesellinnenabschied. Und nach der Hochzeit im Jahr 2018 lebten die beiden in Oxfordshire auf dem Great Tue Anwesen. Und wer dorthin zurückgeht, der geht dorthin zurück, wo er zuletzt als Paar glücklich war, oder?
Wer dorthin zurückgeht, ist auch 90 Autominuten von den Londoner Medien entfernt. Das muss man wissen. Und die lokale Berichterstattung ist herrlich britisch. Die Nachbarschaft sei nicht sonderlich beeindruckt, heißt es. Man ist dort Prominenz gewohnt. Übersetzt? Harry und Meghan werden feststellen, dass Berühmtheit in Gloucestershire kein Zahlungsmittel ist.
Und jetzt der Punkt, den die meisten Berichte unterschlagen. Sie wohnen dort noch gar nicht. Es ist bislang kein Kaufvertrag unterschrieben. Sie sind untergekommen im leerstehenden Haus eines sehr wohlhabenden Freundes am Rande der Cotswolds. Eine Quelle formuliert das so, in einem seiner leeren Häuser auf unbestimmte Zeit.
In einem seiner leeren Häuser. Alex, merkt dir das Wort seiner bitte. Wir kommen darauf zurück und merkt dir eines seiner. Das setzt nämlich eine gewisse Anzahl voraus.
Kolportiert werden zwei mögliche Kaufobjekte. Eines um 12 Millionen Pfund, eines um gut 16 Millionen Dollar. Drei unabhängige Quellen sagen aber, so weit ist man noch gar nicht. Im Juli hat die Familie zusätzlich bei Diana Bruder Earl Spencer auf Alsop House gewohnt.
Was mir zeigt, die Sussexes leben seit 6 Jahren in fremden Häusern von reichen Freunden. Tyler Perry in Beverly Hills 2020, ein Anwesen auf Vancouver Island davor, jetzt ein leerstehendes Haus in den Cotswolds. Hey, das ist ein Muster und kein besonders königliches, wenn ich ehrlich sein soll.
Ein sehr menschliches, würde ich sagen, lieber Klaus. In Montecito sind sie das Ereignis. In den Cotswolds sind sie einfach nur zwei Eltern auf dem Schulparkplatz. Also ich weiß nicht, ob dir bewusst ist, wie sehr sich ein Mensch danach sehnen kann.
Pretty much as with the house, Kevin, people are keeping very tight-lipped about the schools. We know that they have enrolled them in a private prep school.
Harry und Meghan haben deutlich gemacht, dass sie Privatpersonen sein wollen. Sie kehren nicht als arbeitende Mitglieder der Königsfamilie zurück. Sie wollen, dass ihre Kinder zur Schule gehen und ein privates Leben führen können. Und bei den Schulen halten sich alle sehr bedeckt.
Und die Kinder sind aufschlussreich. Der Name der Schule wird aus Sicherheitsgründen natürlich geheim gehalten. Die britische Presse tippt allerdings auf Bodiser Park in Gloucestershire, weniger als 10 Meilen von Highgrove, oder auf Kitebrook bei Chipping Norton. Katie Nicholl schließt eine Schule aus. Ludgrove meint sie, ist es nicht, ausgerechnet die Prep School, auf die William und Harry ja selbst mal gegangen sind.
Und das widerspricht der Erzählung, die gerade aufgebaut wird. Wenn Harry seinen Kindern zeigen wollte, wo er aufgewachsen ist, ja, dann wäre doch Ludgrove der offensichtlichere Weg gewesen. Er hat diese Schule nämlich selbst als die glücklichste Zeit seines Lebens beschrieben. Man wählt sie nicht und nimmt stattdessen eine Tagesschule in der Nähe des eigenen Gartens.
Was für mich wieder der Beweis ist, dass es nicht um Symbolik geht, sondern um Alltag. Tagesschule statt Internat. Beide Kinder am selben Ort, kurze Wege, gemeinsames Abendessen. Und das ist genau das Gegenteil dessen, was Harry als Kind erlebt hat. Er wiederholt also seine Kindheit nicht, er korrigiert sie.
Und die Rechnung? Die Times schätzt die Schulgebühren auf bis zu 50.000 Pfund im Jahr für die beiden. Dazu Landhaus, Sicherheitspersonal, weiterhin Montecito. Eine Kostenkurve, die doch nur in eine Richtung zeigt.
Ja, da sind wir schon mal beim Geld.
Dann sage ich das Datum, das fast untergegangen ist, der 21. August 2026. 5 Tage vor der Landung in Birmingham hat Richter Matthew Nicklin am Londoner High Court entschieden, dass Prinz Harry und 6 weitere Kläger, darunter Elton John und dessen Ehemann David Furnish, eine erste Zahlung von 9,5 Millionen Pfund an den Verlag der Daily Mail leisten müssen. Fällig bis 4 Uhr nachmittags am 28. August. Insgesamt könnten weitere 25 Millionen folgen.
Zur Einordnung, der Prozess lief ganz in 9 Wochen. Die Kläger warfen dem Verlag unrechtmäßige Informationsbeschaffung, also Abhören, vor. Im Juli wurde die Klage abgewiesen. Harry nannte das Urteil eine Weißwäsche. Der Verlag erklärte, das Urteil sei eine vernichtende Kritik an dem Versuch, eine Zeitung und den Ruf ihrer Journalisten zu zerstören. Und diese Klagen hätten nie erhoben werden dürfen.
Und das Detail, das zeigt, wie hart das getroffen hat. Der Richter hielt die Kosten selbst für überhöht und weigerte sich trotzdem, sie zu deckeln. Die Kläger waren nur für die Hälfte der Summe versichert.
Also ich halte dagegen, lieber Klaus. Gegen den Sun Verlag hat Harry im Januar 2025 einen Vergleich erzielt. Berichtete Größenordnung, also um die 12 Millionen Dollar. Gegen die Mirror Group hat er gewonnen. Er ist der erste hohe Royal seit über 130 Jahren, der als Zeuge vor einem Gericht ausgesagt hat. Also das wären mal 2 Siege und eine Niederlage. Das ist also keine Prozesshanselei, das ist eine faktische Bilanz.
Eine Bilanz, die letzte Runde teuer bezahlt. Und die Einnahmeseite? Spotify, Größenordnung 20 Millionen Dollar, endete Anfang 2023. Der große Netflix-Vertrag wurde in eine deutlich weniger lukrative First-Look-Vereinbarung umgewandelt. und allein Montecito, gekauft 2020 für 14,6 Millionen Dollar, kostet nach amerikanischen Berichten 40.000 Dollar im Monat.
Alles Schätzungen Dritter. Das Paar legt seine Einkünfte ja nicht offen. Und was wir wissen, Meghan führt ihre Marke As Ever künftig von England aus. Und jetzt übrigens kommt der Name, den ich für die eigentliche Entdeckung dieser Woche halte. Die Times hat gefragt, wie können sich die beiden dieses neue Leben überhaupt leisten? Die Antwort, die Page 6 unter Berufung auf zwei Quellen liefert, lautet Ian Wace. Und jetzt lasst uns einen kurzen Break machen. Wir wollen euch nämlich unseren Podcast-Partner Brain Effect vorstellen. Sozusagen unser Partner in Crime und immer mit dabei, wenn wir auf Reisen sind.
Ein English Breakfast am Morgen, am Nachmittag Cream Tea und abends noch einen Pint im Pub klingt nach einem perfekten Tag in England. Nur der Bauch sieht das manchmal anders. Gerade auf Reisen können ungewohnte Gerichte und andere Essenszeiten die Verdauung aus dem Takt bringen. Das kennt ihr vielleicht. Dann fühlt man sich einfach nicht richtig wohl. Träger und weniger leicht als an anderen Tagen.
Und deshalb haben wir Daily Gut von Brain Effect immer auf unseren Reisen dabei. Gut schreibt sich wie gut, also G-U-T. Die spezielle Kombination aus 12 aufeinander abgestimmten Bakterienstämmen umfasst 16 Milliarden lebende Bakterienkulturen, bis zu 7 Gramm Ballaststoffe pro Portion und wichtige B-Vitamine.
Die Bakterienstämme wurden in Frankreich entwickelt, hergestellt und geprüft wird in Deutschland. Und die Anwendung passt wirklich in jede Morgenroutine. Einfach täglich einen Löffel in Wasser, Smoothie, Joghurt oder Müsli geben. Fertig. Total easy.
Daily Gut gibt's in verschiedenen Geschmacksrichtungen und auch neutral. Brain Effect wird bereits von mehr als 100.000 Menschen täglich genutzt und ist außerdem bei DM, bei Rossmann, Budni und Müller erhältlich.
Auf brain-effect.com bekommst du mit dem Code BRIT, also B-R-I-T, immer den höchsten verfügbaren Rabatt, mindestens aber 20%. Und du kannst Daily Gut mit der 60-Tage-Geld-Zurück-Garantie risikofrei testen.
Alle Informationen und den direkten Link zu Daily Gut von Brain Effect findest du auch noch einmal in unseren Shownotes. Und jetzt, Leute, geht's weiter hier im BritPod.
Zwei Quellen haben Page 6 bestätigt. Der britische Hedgefonds-Milliardär Ian Wace hilft, den Umzug der Sussexes nach Großbritannien zu finanzieren. Sein Sprecher wollte sich allerdings nicht äußern. Klar, kann man verstehen. Ian Wace, 63, Gründungspartner und Chief Executive von Marshall Wace, einem der größten Hedgefonds der Welt. Page 6 schätzt sein Vermögen auf 1,2 Milliarden Dollar. Die Vertreter der Sussexes haben auf Anfragen nicht reagiert.
Und hier trennen wir sauber, weil in der Berichterstattung gerade zwei Dinge verschmelzen, lieber Klaus, die eigentlich getrennt werden müssen. Erstens, die Familie wohnt im leerstehenden Haus eines wohlhabenden Freundes. Zweitens, Ian Wace hilft beim Finanzieren. Und dass beides dieselbe Person betrifft, ist ja naheliegend, bestätigt es aber nicht. Und das sagen wir jetzt bitte auch so.
Einverstanden. Belegt ist die Nähe. Wace besitzt Tanera Moor, eine private schottische Insel, 800 Acres, 2017 gekauft. Er hat dort nach Berichten 135 Millionen Dollar in die Restaurierung gesteckt. Das sind Summen, Alex, da kann man ja nur von träumen. Harry war 2017 zum ersten Mal dort und im Juli 2026 war die ganze Familie da.
Und es gibt einen Grund für diese Freundschaft, der weit über Geld hinausgeht. Ian Wace hat 1994 in Hampshire bei einem Verkehrsunfall seine erste Frau Joanne und die beiden gemeinsamen Kinder verloren. Der Sohn war 4, die Tochter 11 Monate alt. 3 Jahre später, wir erinnern uns, 1997 verlor ein 12-jähriger Prinz in Paris seine Mutter bei einem Autounfall. Das sind also hier zwei Männer, die wissen, was ein Auto einer Familie antun kann.
Und jetzt sage ich etwas, das dich überraschen wird. Das nehme ich ernst. Ich halte diese Freundschaft nämlich für echt. Ich frage nur, was daraus folgt. Es ist einerseits ehrenwert, dass ein Freund hilft, statt dass der Steuerzahler zahlen muss. Es bedeutet andererseits, der Bruder des Thronfolgers wohnt in Großbritannien auf Kosten eines Hedgefonds-Milliardärs. Für jemanden, der auszog, um finanziell unabhängig zu sein, denn das hat er ja immer betont, ist es doch eine, ich will mal sagen, sehr bemerkenswerte Konstruktion.
Also ich lese es anders. Harry hat gesagt, er nehme keinen Penny von seinem Vater. Wenn er trotzdem zurückkommen will, dann braucht er genau so eine Brücke. Ein Freund, der einer Familie ein leeres Haus gibt, weil sie ihm wichtig ist. Das ist die Art von Loyalität, die man in diesem Umfeld eigentlich selten findet.
Ein handwerklicher Punkt bleibt. In mehreren Berichten wird der Unfall auf 1997 datiert, also auf Dianas Todesjahr. Das ergibt eine schöne Symmetrie. Und stimmt nicht. Der Unfall war 1994. Wir nehmen die richtige Jahreszahl. Eine Sache müssen wir noch anreißen, sonst schreibt es uns jemand. Steckt hinter dem Zeitpunkt ein Steuertrick?
Kurze Antwort, ich glaube es eher nicht. Natürlich stimmt es, dass Großbritannien Rückkehrer nach kurzer Abwesenheit nachträglich besteuert und dass die Sussexes mit 6 Jahren außerhalb von Großbritannien knapp über dieser Grenze liegen. Das klingt natürlich erstmal nach Kalkül.
Und?
Und für das wirklich lukrative Modell, mehrere Jahre steuerfreie Auslandseinkünfte für Neuankömmlinge, da bräuchte man ja 10 Jahre draußen. Und 6 reichen also nicht. Sie fallen durch das große Netz und landen in der ganz normalen Besteuerung ihres weltweiten Einkommens. Meghan zahlt als US-Bürgerin obendrein weiter in Amerika wegen der Doppelbesteuerung. Eine britische Steuerexpertin fasst es so zusammen, das Ganze ist perfekt fürs Schuljahr vielleicht, steuerlich perfekt, verfrüht.
Also kein Trick, sondern eher 2 Finanzämter statt einem. Okay, gut, das reicht. Kommen wir zu dem Punkt, der wirklich alles erklärt.
Wenn man verstehen will, warum die Rückkehr ausgerechnet jetzt stattfindet, dann muss man zu einem Gremium namens RAFEC, das schreibt man R-A-V-E-C, dort sitzen Innenministerium, Metropolitan Police und der königliche Haushalt. Im Februar 2020 wurde dort entschieden, dass die automatische Polizeibewachung für Harry und Meghan enden soll. Und seither Einzelfallprüfung bei jedem Besuch. Harry hat geklagt und im Mai 2025 in der Berufung verloren.
Und danach gab er ein BBC-Interview, das in Großbritannien für Aufsehen sorgte. Er sprach von einer altmodischen Mauschelei des Establishments. Zitat: Ich kann mir im Moment keine Welt vorstellen, in der ich meine Frau und meine Kinder nach Großbritannien bringen würde. Zitat Ende. Mai 2025, 15 Monate später steht er mit Frau und Kindern in Birmingham. Das ist entweder ein Sinneswandel oder es hat sich etwas geändert, was er damals nicht in der Hand hatte.
Genau darauf will ich ja hinaus. Im September 2025 gab es bei einem Besuch einen Stalking-Vorfall. Im Dezember 2025 schrieb Harry an Innenministerin Shabana Mahmood und bat um eine vollständige Neubewertung seiner Sicherheitslage. Daraufhin nahm RAFEC die erste umfassende Risikobewertung seit 2020 wieder in Angriff. Und Ende Juli 2026 war das Ganze abgeschlossen. Das Ergebnis ist bislang aber nicht öffentlich bekannt.
Und im März wurde berichtet, das Gremium sei intern gespalten. Also ich sage ganz offen, das ist Steuergeld. Die Frage, ob ein nicht arbeitendes Mitglied der Königsfamilie britische Polizisten vor der Auffahrt stehen haben soll, ist legitim. Und keine Grausamkeit.
Sie ist legitim, aber sie hat auch eine Kehrseite. Solange keine Bewachung zugesagt war, konnte Harry seine Kinder also nicht mitbringen. Der Grund, warum Charles seine Enkel 4 Jahre nicht gesehen hat, war nicht in erster Linie Zorn. Es war das Sicherheitsprotokoll. Und wenn das sich ändert, dann ändert sich alles. Damit zu dem Nachmittag, der für mich die emotionalste Achse ist und über den wir ja vor kurzem berichtet haben. Wir erinnern uns, 10. Juli 2026, Highgrove House. Der Buckingham Palace bestätigt, dass König Charles seine Enkel Archie und Lilibet empfangen hat, zum ersten Mal seit 4 Jahren. Königin Camilla war dabei. Der Palast sprach von einem privaten Familienanlass. Also keine Fotos, keine Details.
Und das war das Klügste, was dieser Palast seit Jahren gemacht hat. Kein Bild heißt keine Verwertung. Ich gebe zu, dass mich das Schweigen beider Seiten positiv überrascht hat.
Vorbereitet wurde das über Monate. Im September 2025 gab es einen privaten Tee zwischen Vater und Sohn im Clarence House. Und man darf nicht vergessen, Charles ist seit Februar 2024 ja an Krebs erkrankt. Wer diese Rückkehr jetzt allein finanziell erklärt, der blendet auch aus, dass hier ein Sohn Zeit mit einem kranken Vater zurückgewinnen will.
Nein, ich blende das nicht aus. Ich stelle den leeren Stuhl daneben. Prinz William war an diesem Nachmittag nicht in Highgrove. Er spielte in Windsor Polo und seine Haltung ist unverändert. Für die Sussexes gäbe es keinen Weg zurück in offizielle royale Rollen. Der König soll von den Umzugsplänen erst 3 Tage vor der Bekanntgabe erfahren haben.
Wenn das stimmt, ist es kein gutes Zeichen.
Es ist das ganze Problem in einem Satz. Der Autor Robert Jobson sagt, der zurückkehrende verlorene Sohn setzt William unter Druck. Ein Palastnarr formuliert es so: William werde künftig ständig über die Schulter schauen müssen, weil er nicht wisse, was sein Bruder als nächstes tut. Das ist keine Familienzusammenführung, Alex. Das ist ein zweiter Hof im selben Land.
Oder eine Familie, die zum ersten Mal seit 6 Jahren im selben Land ist und keine Ausrede mehr hat, sich nicht zu begegnen. Klaus, jetzt verlassen wir mal die belegbare Zone und das sage ich ganz ausdrücklich. Was jetzt kommt, sind alles Vermutungen und meine lautet: Es geht Harry um den Status seiner Kinder. In Montecito sind Archie und Lilibet 2 Kinder von einfach 2 Prominenten. In England sind sie die Enkel des Königs. Das ist kein Titelspiel, das ist Zugehörigkeit. Er selbst hat sie verloren und will aber nicht, dass seine Kinder sie nie besessen haben.
Also meine Vermutung ist unromantischer. Sie brauchen eine Rolle, ganz einfach. Und es gibt einen Präzedenzfall. Prinz Edward und Sophie waren jahrelang privat unternehmerisch tätig und kehrten dann in den royalen Kreis zurück. Der Pfad existiert also. Ich halte ihn trotzdem für geschlossen. Alles deutet auf eine schlanke Monarchie hin. George, Charlotte, Louis. Für 2 Cousins aus Kalifornien ist da rechnerisch überhaupt kein Platz. Lilibet hat ihre Cousins übrigens, soweit bekannt, noch nie getroffen.
Das ist der Satz des Abends. Sie hat ihre Cousins noch nie getroffen und jetzt wohnen sie im selben Land. Das ist die eigentliche Nachricht, nicht die Steuer, nicht der Kostenbeschluss. 2 Kinder bekommen eine Familie, die sie bisher nur von Fotos kennen.
Okay, ich gebe dir den Punkt, aber ich nehme mir einen anderen. Diese Rückkehr ist nicht widerruflich, ohne dass es wehtut. Das erste Mal war ein Aufbruch, das zweite Mal wäre eine Niederlage.
Und dann die Prognose bitte, da sollte jeder von uns einen Satz sagen. Meine lautet: Sie bleiben. Der Fixpunkt heißt Juli 2027, Invictus Games in Birmingham, Harrys eigenes Projektjahr, wie wir wissen, in seinem eigenen Land. Und der Abschlusstag fällt auf den, man glaube es nicht, 80. Geburtstag von Königin Camilla. Ein Schelm, der Böses denkt.
Meine, sie bleiben, solange die Schule läuft und wir sprechen spätestens im nächsten Sommer wieder über eine Immobilie. Die in Montecito. Wer 2 Häuser auf 2 Kontinenten hält, verkauft irgendwann eines. Und das Erste, das geht, verrät die wahre Antwort auf die Frage, über die wir gerade gestritten haben.
Ja gut, darauf können wir uns aber einigen. Die Immobilienanzeige wird ehrlicher sein als jedes Statement.
Ja, und wir beide werden sie lesen.
Ja. Das war unser Britpod-Spezial zur Rückkehr der Sussex. Wenn Sie eine Meinung dazu haben und wir wissen, Sie haben eine, schreiben Sie uns gerne wie immer. Klaus, ich danke dir.
Ich danke dir. Und beim nächsten Mal reden wir über ein Haus, in dem sich alle einig sind. Highclere Castle.
Herzlichen Dank fürs Zuhören und wenn es euch gefallen hat, gebt uns gerne ein paar schöne Bewertungssterne oder schreibt ein Review zu unserem Britpod. Und wenn ihr Anregungen, Ideen oder irgendwelche Themenvorschläge habt, schreibt uns auch gerne eine WhatsApp unter der Nummer 08152 989 770. Könnt ihr auch gleich nochmal im Begleittext unseres Podcasts nachlesen. Am besten speichert ihr diese Nummer wie einen neuen Kontakt, zum Beispiel unter dem Namen Britpod, ab und schon könnt ihr mit uns kommunizieren. Herzlichen Dank und bis zur nächsten Ausgabe von England at its Best, der große Britpod.